Gott ist gut, Amen. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, nachdem ich jetzt 2 Wochen lang mit einer kleinen Gruppe von 20 Leuten in Israel war. Das war richtig, richtig, richtig schön, richtig, richtig, richtig sonnig, auch richtig heiß und sehr harmonisch. Also ich bin sehr dankbar für alle Bewahrungen, die wir dort erlebt haben. Also ich wusste nicht, wovon Gott uns nicht bewahren sollte, aber er hat uns einfach bewahrt, würde ich mal so glauben. Ich habe jetzt auf dem Weg hier, höre ich wieder mein Radio zum ersten Mal in Nachrichten in Deutschland, habe ich gerade auf dem Weg hier zur Gemeinde mitbekommen, dass scheinbar die letzte Woche die heftigste zwischen Israel und den Gazastreifen gab, Raketenbeschüsse, und die Gruppe habe nichts davon mitbekommen, das ist wirklich so. Ich dachte, oh, okay, nicht mal an Düsenjäger haben wir gehört, aber das ist live in Israel. So, wir sind alle wieder gut zurückgekommen. Im Großen und Ganzen war die Reise sehr, sehr, sehr gut. Ich schaue mal, ob ich in der nächsten Woche eine Präsentation zusammenkriege. Dann bekommt ihr auch ein paar Eindrücke vom Ganzen. Ich bin sehr, sehr dankbar, euch wieder zu sehen. Wie Uli sagt, jeden Anfang hat ein Ende. Die Reise beginnt, man hat Vorfreude. Die Reise endet, ist man ein bisschen traurig. Und ich persönlich brauche jetzt 1,5-2 Wochen, um wieder hier in Deutschland rezivilisiert zu werden, dass ich wieder an das Deutsche denke und wie man in Deutschland lebt. Also ich brauche, also wenn ich ein bisschen nachher etwas euphorisch mit dir bin, nimm es mir nicht übel. Das liegt nur an meinem Israel-Aufenthalt 2 Wochen lang, wo alles anderes läuft. Und das ist gut so. Gut. Heute Morgen möchte ich gerne ein altmodisches Thema und eine Tradition vor Augen mal kurz halten und schauen, was das mit sich alles hat. Das Abendmahl, wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, jeden Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat Abendmahl zu feiern. Wir feiern Abendmahl zum Teil in die traditionelle Kirche, sogar bei der Hochzeit, manchmal sogar bei der Beerdigung, Karfreitag sowieso. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wenn man beichtet, ob man da Dings hat, also wir uns beichten wir direkt bei Gott und das ist okay so. Und da gibt es kein Abendmahl, da fließt das Abendmahl im Geist, wenn man beichtet im Prinzip. So, das ist so eine Sache, die mich total beschäftigt und ganz besonders beschäftigt, weil ich gerade vorgestern am Freitag, morgen um 8:45 stand ich am Grab Jesu in Jerusalem, wo der sehr vermutliche Grab, wo die Leiche, also es gibt mehr als 10 biblische Indizien, die darauf hinweisen, dass diese Garten der sehr vermutliche oder sehr wahrscheinliche Grab von Jesu. Und ich musste sehr viel übers Abendmahl nachdenken. Sehr viel. Öfters feiern wir Abendmahl, öfters feiern wir Tradition. Öfters kommen wir nach vorne, weil das ja alle machen. Und Abendmahl hat viel, viel, viel mehr mit unserem Leben als nur eine Tradition, die man bei einem besonderen Anlass, besonderen Gottesdienst oder am ersten Sonntag im Monat ja gar feiern. Wir feiern alle was. So, lass uns mal kurz schauen, was die Sache oder wo die Sache vom Abendmahl begonnen hat. Fangen wir mal mit dem Ursprung der Sache. Der Ursprung hat dort begonnen, wo Gottes Volk in Ägypten vom Tod bewahrt worden war. So, wenn wir jetzt die ganze Story hinlesen wollen, lesen wir, dass Gott die Israeliten, sein Volk aus Ägypten rausholen wollte und Gott hat mehrere Plagen nach Ägypten geschickt und letztendlich hat Gott einen Todesengel geschickt, dass er die Erstlinge der Ägypter tötet. Aber woher sollte der wissen, diese Engel, wer Israeli, wer nicht Israeli ist? Und dann gab ein Lamm, das geschlachtet worden ist, das nicht befleckt war, nicht krank war. Und sein Blut war an die Türrahmen geschmiert. Als Zeichen hier war, also das war Bewahrung und für die Engel, okay, hier ist tot, also hier ist jemand gestorben, I pass away. Ich gehe an diesem Tür vorüber und hier muss ich niemanden töten. Und deswegen sagt man den Passah auf Englisch Passover, also vorbeiging. Und dort hat das Ganze so. Gott hat es befohlen, dass diese Fest, Abendmahl ist ein Fest, okay? Gott hat befohlen, dass dieser Fest auch immer gemacht wird zur Erinnerung an die Rettung Gottes. Das war so der Anfang von diesem Passah, weil es gab eigentlich kein Abendmahl im Sinne. Das Abendmahl, was wir als Abendmahl heute feiern, das war ein Passahfest. und ist bei den Juden heute noch ein Passahfest. Und weil wir an einem jüdischen Jesus glauben und Jesus das Passahmahl, pass auf, bevor seine Überlieferung mit seinen Jüngern gefeiert hat, im Prinzip hat er so ein Abendmahl-Gottesdienst gemacht, das war kein erster Samstag im Monat. Die haben das Passah zusammen gefeiert und laut jüdischer Tradition wird das so gemacht. Ich möchte euch gerne ein, zwei Bibelstellen lesen, die uns auch helfen, das zu sehen, vom zweiten Buch Mose 12, 13 und 14. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an die Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So sind keine Plage, die die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag, pass auf, dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für alle eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Soweit zur Ursprung dieses Festes Abendmahl, dort hat das, oder Passahfest, dort hat das Ganze begonnen in Ägypten. Und Gott ordnete, wie ich das gemacht habe, macht ihr das so? Und zwar, das muss eine Erinnerung sein. So, Gott ordnet diesen Fest der Erinnerung an. Scheinbar ist es für Gott sehr, sehr wichtig, dass die Leute nicht vergessen, was er getan hat. Ich erinnere mich ganz gut, vor ein paar Wochen, als ich hier eine Predigtserie gehalten habe, habe ich vorgewarnt von einer geistlichen Alzheimer. Und von dieser Plage sind wir Christen öfters betroffen, geistliche Alzheimer. Wir vergessen oft ständig und schnell, was Gott für uns Gutes getan hat. Wir vergessen ständig seine Rettung. Es muss nur die nächste Probleme und Krise kommen und gleich ist Gott nicht mehr gut. Wir vergessen, wir haben ewiges Leben, wir vergessen, wir haben Perspektive, wir vergessen seine Güte an uns, wir vergessen alles, was er, plötzlich ist Gott nicht mehr gut. Und Gott liebt es, Denkmäler. Und ich meine nicht die Steine, sondern die Denkmäler, die an seine Güte erinnern. Kann vielleicht jemand von euch mir Leute aus dem Alten Testament eventuell nennen, die auch so ein Denkmal, ein Stein zum Gedenken an diese Ereignisse nennen? Es gibt so ein paar. Kennt ihr welche? Sorry, nochmal. Josua, Abraham, Samuel, Jakob, definitiv. Wer noch? Viele Leute, die Altäre gebaut haben zur Erinnerung, hier hat Gott gehandelt. Bethel ist ein Erinnerungsstätte und das kann, also vieles. Gott möchte, dass wir nicht vergessen, was er Gutes für uns getan hat. Könnten wir das vor Auge halten, die Güte Gottes vor unsere Augen halten, dann kann kommen, was kommen mag. Wir haben immer noch dieses Vertrauen zu Gott. Gott, du hast mich in dieser Situation erlöst, gerettet, geholfen. Und weil du so gut bist, wirst du es noch einmal machen. Gott hat keinen Grund, uns zu verwerfen. Gott hat keine Laune, uns zu verlieren. Gott hat Lust, uns zu segnen. Gott liebt uns so sehr, noch bevor wir ihn geliebt haben, hat er uns zuerst geliebt, sagt die Bibel, und deswegen lieben wir ihn zurück. Er hat uns geliebt, wo wir es nicht verdient haben, hat er uns geliebt. Wie viel mehr, wenn wir jetzt sein Eigentum sind, liebt er uns zu segnen, er liebt es uns zu helfen, er liebt es total mit uns zu sein. Im Alten Testament gab es sehr, sehr, sehr viele Erinnerungsfeste. Fast die ganze Feste der Juden sind Feste, die erinnern an Gottes Handeln. Ende gegen Ende letztes Jahr oder einfach dieses Jahr haben wir von Esther gesprochen, stimmt? Und dann haben wir vom Fest der Purim gesprochen, weil die Pore, die Lose, geworfen worden war, die ihnen eineinhalb Jahre ungefähr Zeit beschert hat, um eine erlösende Lösung zu finden, eine erlösende Lösung zu finden und so weiter. Hey, fast die ganze Feste der Juden haben mit irgendwelchen Problemen zu tun und haben mit Gottes Handeln zu tun. Und als Erinnerung an Gottes Handeln feiern die Juden heute noch diese Feste. Im Neuen Testament möchte ich jetzt euch ein bisschen prägen. Im Neuen Testament Das Abendmahl ist der einzige Fest, das uns angeordnet worden ist. Im Neuen Testament hat uns Gott gar keinen Befehl gegeben, feiert Weihnachten, feiert Karfreitag, feiert das Passafest oder feiert, was feiern wir noch? Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, fastet 40 Tage, feiert, was weiß ich, wer ist noch geboren? Johannes, Jakobus und Lukas und wer noch? Was haben wir noch für Feste, wir Christen? Hochzeiten. Hochzeiten ist was ganz anderes. Der einzige Fest, das uns angeordnet worden ist im Neuen Testament, ist das Abendmahl. Abendmahl ist ein Fest, das man richtig feiern muss. Abendmahl ist ein Freudenfest. Und das ist wirklich der einzige, das Gott uns gesagt hat, hey, dieses Fest hält ihr zur Erinnerung an mich. So hat auch Jesus gemacht, als er mit seinen Jüngern saß und Brot und Wein ausgegeben hat. Er hat gesagt, dies tut ihr zu meinem Gedächtnis. Denk an mir, wenn ihr diese Celebration macht. Wenn ihr feiert und Abendmahl, wenn ihr Passa nimmt, denkt an mir. Wieso? Weil Jesus genau das getan hat, was vor ein paar tausend Jahren in Ägypten passiert ist, als er da war. Und er, die haben einen unbefleckten Lamm schlachten müssen, sein Blut schmieren auf Holz, damit jeder weiß, also dass der Todesengel weiß, hier ist Rettung. Wo Blut ist, ist Rettung. Und was Jesus gemacht hat, ist genau das, was in Ägypten getan worden ist. Allerdings diesmal wurde er selber, Jesus, dieses Passahlamm. Deswegen sagen wir Passahlamm, der für uns geschlachtet worden ist und sein Blut wurde auf dem Kreuz geschmiert. Sein Blut ist auf dem Kreuz gekommen, damit wir gerettet sind. Und wenn wir an Jesus Christus glauben und sind wiedergeboren sind, ist dieses Blut in unser Herz geschmiert und ist auf unserer Schulter ein geistlicher Tattoo, wo steht Made in Heaven. Und der Teufel, wenn er kommt, guckt, hier komme ich nicht dran. Hier ist es ein Made in Heaven Produkt, das ist sehr gefährlich für mich. Warum? Weil ein Kind Gottes. Wenn du anfängst, die Herrlichkeit und den Namen Jesu zu verkündigen, mein Schatz, was passiert in den geistlichen Räumen oben? Was passiert im geistlichen Welt? Der Himmel fängt an zu jubeln. Der Geist Gottes, wenn wir anfangen, den Namen Jesu zu proklamieren, der geistliche Welt im Himmel fängt an, sich zu bewegen, weil du gerade eine Petition in Gott einreichst. Und diese Petition ist sehr herzlich willkommen bei Gott. Der Unterschied zwischen Gott und seiner Herrschaft und seinem Königreich und die Regierungen hier ist, dass Gott gerne reagiert als die Regierungen, die wir hier auf Erde haben. So, sobald du anfängst, mit dieser Kraft des Blutes Jesu zu anzurufen, zu verkündigen, zu handeln, warum? Weil ein Passahlamm gestorben ist, weil du mit diesem Kreuz, mit diesem Blut geschmiert bist, also geistlich gesehen, bitte verstehe mich, geistlich, in Ordnung, es gibt kein Blut, kein Tattoo auf mir, aber das ist geistlich gesehen, versteht ihr? Sehr gut. Weil du das hast, da hast du eine Chance und wandelst du in eine ganz, ganz anderen Power. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als wir die größte Sünde aller Zeiten in dieser Gemeinde begangen sind, wir haben diese schwarze Multons aufgehängt, die heute keiner mehr jucken, Gott sei Dank. Und für den Zweck, für die Veranstaltung war diese unser Kreuz hier gehängt, also richtig an den Wand getackert, dass wir nicht durchkamen. So, was mussten wir machen? Leider diese Multon vor dem Kreuz. Man konnte nicht durch, sonst hätte man den Multon durchschneiden müssen. Und dann, unser Kreuz war verdeckt. Und wir wollen noch dennoch in den Himmel. Wie kann man nur? Da kam eine Person unserer Gemeinde damals zu mir und beschwerte sich. Oh, wie lang bleibt das Ding hängen? Wir sehen unser Kreuz nicht mehr. Und das eine damals eine leitende Person, von dem habe ich das allerletzte erwartet. Egal, passiert. Wir sehen unser Kreuz nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gesagt, was meinst du? Ja, das Kreuz, wir sehen das Kreuz nicht. Ich habe gesagt, und brauchst du eigentlich das Kreuz, um richtig in Gottes Gegenwart zu gehen? Ja, das ist sehr wichtig, Orientierung und Symbol und so. Ich habe gesagt, pass auf, ich möchte dir nur eine Wahrheit erzählen. Und mach mit dem, was du möchtest. Wenn dieses geistliche Kreuz in dein Herz, in deine Seele nicht tätowiert und geritzt ist, hör mal zu, dann helfen dir diese zwei Balken genauso wenig. Das ist nur Holz. und Holz verbrennt schnell. Wo sind die Ranger? Alle Ranger sagen einmal Amen. Die haben sehr viel Erfahrung mit Holz und wie schnell Holz verbrennen kann. Wenn das Kreuz in deine Seele, in dein Herz, in deinen Adern nicht fließt, das Geistliche, dann hilft dir keine Holzbalken, auch kein goldenen Kreuz, noch Silber, noch mit Diamanten von mir aus. Hilft dir das Ganze gar nicht. Wenn das Kreuz nicht in dein Herz richtig graviert ist, mit aller Kraft, und am besten durch die Kraft des Heiligen Geistes, bringen dir Symbole und Balken überhaupt nichts. Und ich verstehe einerseits die Aufregung wegen dieser Kreuzgeschichten in Bayern. Man soll dieses Symbol nicht missbrauchen. Und ich sage euch, Bayern kann christlich sein, so viel sie wollen. Ich wohne ja in Neu-Ulm, also in Bayern. Wenn dieses Kreuz nicht im Herzen der Beamten innen geistlich geritzt ist, dann können sie 3000 Kreuze hängen in jedem Amt. Das wird kein Mensch zu Jesus führen und kein Mensch länger an den Glauben halten lassen. Genauso viel, ich habe von Intimität gesprochen und das musste ich auch meine Gruppe erklären, wie man am besten mit Gott die innehalten. Ich habe das, was ich hier mal gepredigt habe über die Intimität, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht, etc. Und ich habe ihm das erklärt und ich habe gesagt, wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Also quasi, und dann heißt das zum Schluss, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, ohne Intimität gibt es keine Frucht. Stimmt's? Wenn du nicht intim bist, wirst du nicht fruchtbar. Und da kannst gerne vor dein Haus einen Garten mit 300 Storche machen. Fruchtbar bist du dann, wenn du intim bist. Und alle, die Kinder haben, sagen einmal Amen. Perfekt. Und wenn du den Prinzip nicht verstanden hast, geh nachher zu einem Verheirateten, der schon Kinder bekommen hat. Er gehört jetzt auch dazu. Sehr schön. Also ich konnte diese Prinzipien vorher nicht, aber YouTube macht Meister. Dennoch, hoppala. Es ist nicht die Kraft von Elementen, sondern die des Blutes Jesu. Darum geht es. Wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir in die Kraft des Blutes Jesu und wir feiern nicht die Elemente, kein Brot und kein Traubensaft oder Wein oder was auch immer man so haben kann. Jesus hat Wein gebraucht und hat diese ungesäuerte Brot benutzt, weil das Passach-Tradition war. Wäre zum Beispiel Cola Zero und von mir aus Chips damals die Tradition, feiern wir heute alle mit Cola Zero und Chips, ganz einfach. Weil es nicht um die Elemente geht, es geht um die Symbolik der Sache, es geht um die Bedeutung der Sache. Und deswegen, also das Brot, du kannst gerne diese jüdische Masse, dieses Ungesäuerte, was wir auch bei uns benutzen, du kannst gerne Wein, du kannst gerne süßes Wein aus dem Heiligen Land nehmen oder aus dem Heiligen Baden-Württemberg nehmen, spielt null Rolle. Die Elemente sind nur Symbole für das Handeln Jesu und wir machen das nur, um zu erinnern. Aber die Objekte an sich, die haben keine Kraft. Sondern eine Herzenshaltung und den Glauben, mit dem wir Abendmahl feiern. Das macht den Unterschied. Das macht absolute Unterschied. Aber das fassbare Materielle, glaub mir, du kannst echt Abendmahl feiern mit Bier und Pringles. Wenn das vom Herzen kommt, Gott hat keine Mühe damit. Wir haben mal kritisiert, die Jesus Freaks, ich weiß nicht, ob das noch die Bewegung überhaupt noch existiert, aber auf einer Riesenkonferenz haben sie tatsächlich, die wollten spontan Abendmahl machen, Wein und Brot gab nicht, aber Bier und Pringles gab. So hat man mit Chips und Bier Abendmahl gefeiert. Kann man stehen lassen, muss man nicht mögen, aber es geht nicht um die Elemente, es geht vielmehr um das Blut Jesu. 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir intim mit ihm sind, wenn wir seine Gegenwart und Nähe suchen, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt. Das Abendmahl ist, wir gedenken an sein Kreuz, seine Auferstehung für uns, aber durch die Gemeinschaft mit Jesus und durch die Intimität mit ihm, durch das Blut Jesu, haben wir Gemeinschaft. Warum ist Abendmahl das einzige Fest, das wir im Neuen Testament feiern? Ganz einfach. weil im Abendmahl gibt es Weihnachten. Wir feiern, Jesus ist Mensch geworden, sonst kann er nicht gestorben sein. Wir feiern Karfreitag, das Tod von Jesu. Und wir feiern Ostersonntag, er ist wieder auferstanden. Also die drei größten christlichen Feste, werde ich mal sagen, sind zusammengefasst im Abendmahl. Und stell dir vor, wir feiern das nur einmal im Jahr. Das wäre doch so mager. So, die Gemeinschaft mit Jesus und sein Blut ist das, was uns reinigt und heiligt. Wenn wir Abendmahl feiern, gedenken wir an jeden Tropfen, der von seiner Seite, Hände, Kopf, Füße, von überall getropft ist, um uns Menschen zu lieben, zu erlösen und um uns Menschen in Gottes Nähe wiederzubringen. Warum? Weil durch unsere Sünde sind wir von Gott getrennt worden. Und beim Abendmahl bekennen wir, Jesus, du hast uns mit dir versöhnt. Beim Abendmahl bekennen wir, Jesus, du hast eine Friedens gestiftet zwischen uns, sündiger Mensch, und zwischen dir, heiliger Gott. Du hast die Beziehung wieder ermöglicht, du hast das wieder gut gemacht, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Und ich sage deswegen Gemeinschaft, weil Sünde und Heiligkeit kann man nicht in einem Topf bringen, so wie Feuer und Wasser geht nicht zusammen. So hat Gott gesehen, wir sind in unsere Sünden gegangen und er brachte ein Lamm, der uns rettet. So wie damals in Ägypten hat er gesagt, okay, ein für alle Mal, bevor wir das jährlich wiederholen müssen, ein für alle Mal, lass ich mein Sohn als Opferlamm getötet werden und sein Blut muss Menschen Schuld vergeben. Das ist im Prinzip das, was wir beim Abendmahl feiern. Das ist das, was für uns so sehr wichtig ist. Ich möchte euch gerne noch eine Referenz geben aus dem 1. Petrus 1, 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren Eiteln, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehlern und ohne Flecken. Halleluja. Versteht ihr die Verbindung zwischen damals, das was in Ägypten geschah und das was am Kreuz geschah? Das steht einfach hier drin, in diesem Bibelvers. Die Geschichte wiederholt sich die ganze Zeit. Nur mit dem Unterschied, es wird kein Jesus mehr auf die Erde gesandt, der erlöst und rettet und der gekreuzigt wird. Es ist schon vollbracht. Es ist schon passiert. Wir sind nicht mit Gold und Silber gekauft worden und erlöst worden. Deswegen kann auch keiner von uns mit Gold und Silber in den Himmel kommen. Aber durch das Blut Jesu können wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben. Deswegen, Abendmahl ist viel mehr als nur Tradition. Es ist eine Kraft Gottes, die uns Menschen in seiner Gegenwart hineinführt. Abendmahl übrigens, ich möchte euch gerne ein bisschen eure Nerven ein bisschen kitzeln, wenn ich das darf. Abendmahl ist nicht nur einmal in die Gemeinde zu feiern. Abendmahl kannst du in deinem Connect Group feiern. Ich kenne meine alte Gemeinde, wo ich in Israel aufgewachsen bin. Nur Pastor und Ältesten dürfen Abendmahl austeilen. Wieso? Das ist der heilige Kelch und heilige Leib des Herrn. Das darf nicht jeden anfassen. Vielleicht kennt ihr das von eurer Vergangenheit. Oh, pass auf. Ladies. Dass Ladies das Ding anfassen. Ei. Wenn du als Pastor suspendiert werden möchtest in Israel, lass eine Frau das heilige Kelch und heilige Brot und alles vom Herrn anfassen. Dann bist du sofort dein Job los für immer und ewig. So ein Quatsch. Hey, kann man ganz, ganz ehrlich, ich hasse Feminismus, aber ich liebe die Schwestern sehr, weil ihr seid so wertvoll, um euch auf Feminismus zu reduzieren. Tut mir leid, aber Gott hat euch so wertvoll gemacht. Hat euch so wunderschön gemacht, Ladies. Ihr braucht keine feministische Bewegung, die euch zeigt, ihr seid wertvoll und ihr bedeutet was. Alle Mädels sagen einmal Amen. Ihr braucht keine, ich sage jetzt mal so, ich überspitze ein bisschen, ihr braucht nicht auf die Straße gehen mit nacktem Oberkörper und draufsteht, was ihr denkt. Tu mir einen Gefallen, das ist Sexismus, das ist nicht Feminismus. Und das hat mit Richten nichts zu tun. wenn du als Lady kapiert hast, dass Gott dich so sehr liebt und dass du ein Mann gleich in Gottes Augen bist und wertvoll bist, dann brauchst du solche Quatsch gar nicht und läufst nicht hinter jedem Wind von Feminismus, die Ehe, das ist Quatsch. Wir standen vor unser Knesset vor 3 Tagen, für unser Parlament mit der Gruppe und wir haben eine riesengroße Menorah, wo die ganze Geschichte Israels drauf graviert ist, in Geschichten und in Bilder. Und da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, hey, wir sind die Feministin, wir haben da unten ein Zelt und wenn ihr wollt, kommt, wir kämpfen für die Rechte von Frauen in Israel und Gleichheit und so. Ich habe gesagt, hey, meine Leute fotografieren gerade, ich rede mal mit denen und mein Inneres hat schon Nein gesagt. Und da war eine Gruppe von Soldaten, die gerade studiert haben, was auf diese Menorah alles gibt. Und die Frau ging und sagt, okay, ich schau mal. Und dann hat die Soldatin gefragt, Freunde, ihr beschützt uns in Israel, was denkt ihr, soll ich mit dieser Frau gehen? Alle so 30 Mann. Sag, okay, alles klar. Dann kam die Frau und hat gesagt, sorry, wir kommen nicht. Und dann ging sie. Simpel. Das ist ganz einfach. Okay, Ladies, ihr seid sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr geliebt von Gott. Absolut. Männer, denkt nicht bitte, ihr seid mehr geliebt von Gott. Das ist auch eine Lüge. Gott hat uns anderes befähigt, Männer und Frauen, das ist klar. Gott hat uns andere Aufgaben gegeben, Männer und Frauen, ja. Er hat uns unterschiedlich vom Gefühle und Gedenkwert und von gewissen Fähigkeiten definitiv. Also so sehe ich das von der Bibel. Auch die Aufgabenverteilung in der Bibel ist anderes, was aber nicht macht, dass einer wertvoller als der andere ist. Ihr müsst verstehen, wir sind ja unterschiedlich, aber wir sind gleich wert bei Gott. Wir sind gleich geliebt von Gott. Es gibt keinen Mann, der mehr geliebt als eine Frau und umgekehrt auch. In Ordnung? Sehr gut. Ich freue mich sehr, Ladies, dass ihr so das alles versteht und nickt. Das jubel ich total, wenn ihr diese Prinzipien verstanden habt. Also noch einmal, bitte reduziert euch nicht auf Feminismus und sonst so ein Laberzeugs. Lass es einfach. Und such deinen Wert in Jesus. Schau mal, er hat für dich, Lady, lass mich das so sagen, Ladies and Gentlemen, er hat für euch mit seinem Blut bezahlt. Alle. Dass wir alle Kinder Gottes heißen. Dass wir alle in Gottes Gegenwart hineinkommen können. Und das ist die Sache von Blut, das ist die Sache von Abendmahl. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir haben Zugang zu Thron der Gnade und wir bekennen, Herr, danke, dass wir nicht mit Gold und Silber und mit irgendwelchen Parteien und irgendwelchen Politiker gekauft sind, sondern du, Jesus, hast den teuren Preis für uns bezahlt. Und deswegen, Ladies and Gentlemen, ihr seid sehr wertvoll. Wir sind so wertvoll in Gottes Augen. Und übrigens, wir Menschen, wir sticken gerne Menschen in Kategorien und Schubladen. So nach ihrer Ausbildung, nach ihr Vermögen, nach ihr Gut und Hab und Intelligenz vielleicht, wenn es überhaupt vorhanden ist und so weiter und so fort. Wir kategorisieren Menschen sehr gerne. Das Interessante an der Sache ist, diese Kategorien, diese hierarchischen Kategorien, die wir bauen in unserem Leben, die sind vor Gottes Augen total nichtig. Die sind sowas von unbedeutsam, die sind sowas von spielen überhaupt keine Rolle. Das sind im Prinzip Sünden, die wir begehen, wenn wir kategorisieren und Menschen in Schubladen stecken, besonders hierarchisch. Reich oben, arm unten, zwischen alles so ein Sandwich-Prinzip. Vergiss das, Gott kategorisiert nicht so. Gott hat 2 Kategorien von Menschen. A, Gott liebt alle Menschen gleich, das ist kein Thema. Er behandelt nicht alle gleich, nein. Aber er liebt sie gleich, dass sein Sohn für alle gestorben ist. Die Bibel sagt, schau mal, die Sonne erscheint auf die ganze Welt, auf den Guten und auf den Bösen. Es regnet auf den Gerechten, auf die Ungerechten. So, Gott liebt uns gleich, okay? So, die 2 Kategorien, die Gott hat, sind simpel. Ein Kind, der mit seinem Blut erlöst worden ist, deren Schuld vergeben worden ist, und die zweite, der nicht erlöster ist. Das sind nur die 2 Kategorien, mit denen Gott handelt. Und dennoch, Gott liebt die noch nicht Erlösten, um sie zu erlösen. Es gibt 2 Enden am Ende. Er liebt sie auf der Erde Hammerzeit, umzudrehen. Sobald man gestorben ist, gibt es nur eine Ende von beiden, egal wie wir gestrickt waren und denken. Okay, Freunde? So deswegen, wenn wir Abendmahl feiern, würden wir an die Erlösung denken und an nichts anderes. Gott liebt dich, Gott liebt Menschen. Und das ist das Gute an ihm. So, Jesaja hat das nicht anderes gesehen. Da ist er. Und zwar ungefähr vor Christus. Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr geschätzt, aber ungefähr 700, 800 Jahre vor Christus. Ich bin bei dir, mein lieber Omi. Ich weiß, you're a very good scholar. Ich möchte mal schauen, wie Jesaja und was Jesaja über Jesus gesagt hat. Und wir wollen das in der Anbetung hineingehen und in dem Abendmahl mit diesen Gedanken über Jesus. Die Gedanken kennt ihr alle, die Text kennt ihr schon alle auswendig. Jesaja 53, 2-7. Es ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte kein Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, hatte er keine Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hatten. Und er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihm nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserer Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wieder dieses Bild von Schaf. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Jetzt pass auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seiner Scheren, und er tat den Mund, seinen Mund nicht auf. Diesen Text habe ich vor 2 Tagen am Grab Jesu gelesen. Und wir wissen alle von den Überlieferungen, dass das Grab von Jesu neu war. Und dass er eigentlich der Erste war, der drin war, stimmt's? So, jetzt meine Frage an euch. Ich glaube, dass Jesus nicht allein im Grabe lag. Was denkt ihr, wer war mit Jesus mit dabei? Ich behaupte, Jesus war nicht allein im Grab. Hat jemand eine Idee? Wir alle, okay, das ist sehr charismatisch, aber gut. Also es ist nicht ganz verkehrt, aber ich suche noch ein bisschen konkreter. Die zwei Räuber, die kamen nicht in Josefs Grab. Der Heilige Geist, der ist überall, also vermute ich auch, dass er irgendwo einen Spaziergang gemacht hat, um zu schauen, wie die Juden traditionell begraben, aber den meine ich auch nicht. Engel waren im Grab, aber sie kamen später, als Jesus schon auferstanden war. Einer saß an seinem Kopf, der andere zu seinen Füßen, berichtet die Bibel. Wer noch? Der Vater, der saß im Himmel und hat geschaut, was der Heilige Geist auf Erde tut. Ja, aber okay, Christus war auch nicht wirklich, also seine Leiche war im Grab, was wir Karfreitag bis Ostersonntag nennen. Die Bibel sagt, in dieser Zeit ging er in das Totenreich hinab und zerstörte die Sünde und den Tod. Deswegen sagen wir Christen, er ist siegreich auferstanden, weil er eben hinabstieg in dieses Totenreich und hat Sünde und Tod vernichtet. Habt noch jemand eine Idee? Okay, ich löse auf. Seid ihr gespannt? Kann jemand sagen, Master, lehre uns? Quatsch, mach das nicht. Timmy, bleib demutig. Aber wollt ihr das überhaupt wissen? Einmal ein Ja für meine Seele, Dankeschön. Super, dass ihr das freiwillig gemacht habt. Ich find's klasse, dass ihr lernen wollt. Also echt herrlich. Ein glücklicher Pastor kann man nicht finden wie ich. Sehr gut. Ich verrate euch extrem gerne, wer mit Jesus war. Und ich sehe, dass die Leute, die mit mir in Israel waren, haben es vergessen. Das ist schon mal ein Vorteil, wenn man vergessen kann. Mit Jesus im Grab lagen so zwei, drei Sachen noch dabei. Unsere Schuld lag im Grab. Deine Schuld lag im Grab mit Jesus. Deine Krankheit lag im Grab mit Jesus. Jesus war nicht allein. Hier haben wir gelesen, er trug unsere Schuld. Die Strafe für unser Frieden lag auf ihm. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Das Ganze lag mit Jesus im Grab. Er war nicht allein. Als Leiche vielleicht, ja, aber im Geist war er nicht allein drin. Unsere Schuld, unsere Krankheit, unser Vergehen, unsere Missetaten, wenn man die so altmodisch nennen möchte, unsere Fehler, sie lagen mit ihm ins Grab. Er hat den Tod vernichtet. Er hat das Ganze mit sich ins Grab genommen, damit wir davon frei sind und eine ewige Freiheit und Beziehung mit ihm leben können. Warum? Wenn die Sünde noch über uns herrscht, kann er nicht über uns herrschen. Wenn die Sünde in dein und mein Leben herrscht, kann er nicht in uns herrschen. Und deswegen möchte ich gerne mit dir in das Ministry Time gehen. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht. Und ich möchte gerne, dass wir nachdenklich werden heute, wenn wir diese zwei Fragen beantworten würden. Einfach jeder für sich selbst. Abendmahl ist Kraft zum Leben. Abendmahl ist Kraft zur Vergebung. Abendmahl ist Bekenntnis der Heilung und der Vergebung. Abendmahl ist viel mehr als nur eine Tradition. Abendmahl ist das, was Jesus im Prinzip für uns vollbracht hat. Und deswegen meine Frage an dich: Wie real ist die Abendmahlkraft für mich? Freunde, wenn ich mit Abendmahl in Berührung komme, komme ich mit einer 1000 Volt gewaltigen Gegenwart Gottes. Wie real ist diese Kraft für mich vom Abendmahl? Und ich sage noch einmal, ich rede nicht von den Elementen, ich rede von der geistlichen Bedeutung. Ich rede von dem, was geistlich für mich und für dich vollbracht worden ist. Ich rede nicht von diesem fassbaren Brot und Traubensaft, das wir haben. Ich rede von dem, was auf Golgatha passiert ist und das, was in dein Herz und dein Leben heute passiert, jeden Tag. Wie real ist diese erlösende Kraft für uns im Alltag? Leben wir in einem Bewusstsein von einem Kind und Eigentum Gottes oder leben wir in einem Bewusstsein von Waisenkindern? Dieser Mann besitzt ein Auto, aber ich bin nicht wirklich sein Kind. Also das Auto ist nicht wirklich mein, sondern die von meinem Stiefvater. Ein Vater sagt sein Kind, mein Auto ist dein Auto, mein Kühlschrank ist dein Kühlschrank, was ich habe, hast du auch. Wenn ich Geld habe, haben meine Kinder auch Geld. Wenn ich kein Geld habe, haben meine Kinder auch kein Geld. Ganz einfach. Was ich habe, das gehört meinen Kindern. Weißt du, dass du ein Kind bist und der Himmel dir gehört? Das ist Kraft vom Abendmahl. Weißt du, dass du ein Zugehöriger des allmächtigen Gottes und seine Macht deine Macht ist? Das ist alles, das bekennen wir alles im Abendmahl übrigens. Das ist nur zum Nachdenken, dass wir wach werden im Geist. Vielleicht ein paar Sekunden Zeit und dann möchte ich gerne die nächste Frage stellen. Das eine Frage ist zum Nachdenken, die andere ist zum Dienen, dass Gott heute Dienst an dein Herz tut, weil Gott dich so sehr liebt. Und er will nicht, dass wir heute Abend mal feiern und einfach Tradition ausgeübt haben, ohne ein bisschen von deiner Kraft, von seiner Kraft zu spüren. Ohne dass Abendmahl real für uns ist. ohne dass seine Kraft in uns, zu uns, durch uns hinein und hinaus fließt. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja, danke Jesus. Jetzt kommt meine Dienstfrage an dich. Da, wo die Punkte sind, kannst du gerne vollenden. Also deine Situation reinplatzieren. An dieser Stelle brauche ich die Kraft des Blutes. Wo darf Jesus lösen? Wo darf Jesus handeln? Bei dir? An welcher Stelle brauchst du sein Eingreifen? Wo soll das in dein Leben, was Jesus vollbracht hat, sein Blut, der geflossen ist, sein Leib, der zerfetzt worden ist, für uns, wenn es gebrochen wird, das ist zu wenig. Da wurde richtig sein Rücken zerfetzt für uns. Ich will jetzt nicht an Details der römischen Peitschen eingehen, aber wer die Passion gesehen hat, hat vielleicht einen kleinen Einblick gesehen, hat, wie das ausgesehen haben konnte. Also, wo soll das, was an den Rücken Jesu passiert ist, in dein Leben sichtbar werden? Durch seine Striemen ist uns heil geworden, das ist Abendmahl. Durch sein Blut sind wir vergeben. Jesus hat uns ein Gebot gegeben, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und wer liebt, wie Jesus liebt, er vergibt, auch wie Jesus auch vergibt. Beantworte diese zwei Fragen. An dieser Stelle brauche ich die Kraft des Blutes. Was soll gebrochen werden heute, wenn wir Abendmahl feiern? Wir feiern heute einen Glaubensakt. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr nach vorne kommt zum Abendmahl feiern und dieses, ich sage jetzt mal, Blut und Leib Christi rein symbolisch, nicht die Elemente, sondern die geistliche Bedeutung. Wenn ihr das zu euch nehmt, vielleicht nimm das gleich, stell dich kurz auf die Seite und halte inne mit Gott. Glaub für deine Situation, bevor du es nimmst, und bete sehr tief in dir. Sag ihm, Jesus, ich glaube, dass dein Blut dies und jenes bei mir lösen soll. Dass dein Blut dies und jenes ändern muss. Gott, ich gebe dir diese Sache und ich gehe in deiner Gegenwart ganz tief hinein. Und du erlöst mich heute, du gibst mir einfach deinen Frieden. Und dann nimm dieses Abendmahl als Bekenntnis, Jesus, dein Blut fließt in mir und durch mich. Jesus, die Kraft des Blutes, die Kraft des Abendmahls wird real in meiner Situation. Und dann nimm das zu dir im Glauben und schau, wie Gott mit dir handelt. Ich möchte bitten, dass die Zuständigen sich bereit machen. Ich bete kurz und dann dürft ihr gerne von beiden Seiten nach vorne kommen. Und dieses Glaubensakt, diese Fest des Abendmahls mitzufeiern. Halleluja, danke Jesus. Danke, 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 danke Herr. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke, danke, danke. Glory, 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 glory. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, danke Jesus. Genau, ihr könnt das schon euch hier auf die Seiten stellen. Ich bete kurz und dann lege mal los. Halleluja, halleluja, danke, 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 Jesus. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Ja zu uns. Danke für dein Ja, diesen Schmerzensweg für uns in Jerusalem zu gehen, dieses Kreuz tragend mit offenen Wunden, mit so viel Mobbing und Schimpf und Lachereien über dich, Herr, du hast das zugestimmt, dass dein Blut für uns fließt. Du hast zugestimmt, Herr, dass du richtig leidest, weil du uns liebst. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du vollbracht hast, auch in deiner Aufregung. hast du gesagt, Herr, wenn du willst, Papa, wenn du willst, kannst du diesen Kelch an mir vorbeigehen lassen. Aber dein Wille, Papa, soll geschehen. Und du hast gewollt, Herr, dass dein Sohn für uns stirbt, damit wir ein für alle Mal erlöst sind. Jesus, danke für dein Blut, für dein Leib. Danke, dass es Kraft drin ist. Und Vater, hilf du uns nicht, in diese geistliche Alzheimer hineinzurutschen und immer an deine Güte, an deine gute Taten zu uns zu denken. Herr, segne du uns, segne unser Herzen. Und Vater, ich möchte gerne mein Glaube mit dem Glaube meiner Geschwister heute in der Gemeinde zusammentun, dass wenn wir heute dieses Gedächtnis und Bekenntnis zu uns nehmen, Papa, dass vieles in unser Leben gelöst wird, was gelöst werden soll. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir bitten, Herr, dass dein Wille geschehe in uns und dass wir hier einen Glaubensakt miteinander machen und keine Tradition ausüben. Bevor wir starten, möchte ich euch nochmal ermutigen und erinnern, Korinther lehrt uns der Apostel Paulus, wir sollen nicht unverantwortlich sein Blut und Leib zu uns nehmen. Das heißt, es ist so Bekenntnis, er hat uns vergeben, wir kommen mit reinen Herzen. Und er sagt, wenn Leute das unwürdig nehmen, das heißt, sie haben Unvergebenheit in sich. Die Bibel nennt das Heuchler und der Korinther ermahnt uns, das könnte Krankheit, Schwachheiten auf uns bringen, ja, bis zum Tod. Und deswegen ist es wichtig, in reinen Herzen zu halten, weil Gott auch ein reinen Herzen hat. So nimm dir 2 Sekunden, 3 Sekunden Zeit, tu Buße vor Gott, lass los und dann dürft ihr, wenn ihr so weit seid, gerne nach vorne kommen.